Inside Wirtschaft, der Podcast mit Manuel Koch.
Deutsche Privathaushalte horten 9000 Tonnen Gold in Form von Barren, Münzen und Schmuck. Und zählt man die 3300 Tonnen der Bundesbank noch dazu, hat Deutschland 6% der globalen Goldmenge. Und Gold hat auch gerade erst Ende April wieder ein neues Allzeithoch erreicht. Und wir schauen heute auf Kakao. Der Preis ist im April regelrecht explodiert. Was ist da los? Das besprechen wir jetzt beim Rohstofftalk. Und zugeschaltet aus Dresden ist mir der Rohstoffanalyst von der Deutschen Bank, Michael Blumenroth. Schön, Sie zu sehen.
Ja, es freut mich auch, Herr Koch.
Der Preis des Kakao-Futures, der lag im April bei fast $12.000, ein Rekord. Aber dann ging es auch wieder runter auf gut $8.000. Was ist da los beim Kakao?
Ja, da ist eine ganze Menge los. Also das Ganze wird dann noch erstaunlicher eigentlich, wenn man noch einen Schritt weiter zurückgeht zum Jahresanfang. Da lag der Preis für den Kakao-Future nämlich noch bei $4.000. Also wir haben quasi eine Verdreifachung gesehen von Anfang Januar bis Mitte April. Da braucht man jetzt keine Kryptowährung mehr. Da reicht einfach so ein Blick auf Kakao, wenn man mal einen Chart sehen möchte, wo wirklich Preise explodiert sind. Da gibt es verschiedene Gründe für. Also der Hauptgrund natürlich ist, muss ja irgendwas passiert sein, was die Angebots- und Nachfragesituation verändert hat. Und das ist der Fall gewesen. Und zwar gibt es so ein paar seltene Pflanzenkrankheiten, die jetzt die Kakaopflanze leider befallen hat. Es gibt zwei Länder, die hauptsächlich Kakao produzieren oder ernten, besser gesagt. Das ist die Elfenbeinküste einerseits und Ghana andererseits. Und die sind zusammen ungefähr für 60% des weltweiten Angebots verantwortlich. Wie gesagt, Pflanzenkrankheit ist in der Elfenbeinküste aufgetreten. Dann hatten wir jetzt dieses Jahr auch ungünstige Wetterbedingungen beziehungsweise Ende vergangenen Jahres schon, die auch auf die Ernte gedrückt haben. Und dann war jetzt tatsächlich das Problem gewesen, dass nicht genug Angebot da war, um Lieferverpflichtungen zu erfüllen. Und das hat dann für diese Preisexplosion gesorgt. Wir haben jetzt ein bisschen ein Problem an dem Kakaomarkt, dass an den Terminmärkten sich jetzt einige Marktteilnehmer zurückgezogen haben, so eine Verdreifachung des Preises, und dann geht es wieder 30% runter. Das ist etwas, was zu viel an Schwankungsfreude, an Volatilität für viele Marktteilnehmer ist. Und an Terminmärkten gibt es dann immer das Problem, dass bei starken Preisbewegungen auch Margin-Verpflichtungen erfüllt werden müssen. Man muss also dann Geld danach schießen, um die Position weiter behalten zu dürfen. Und der Markt ist dadurch jetzt dann ein ganz Stück illiquider geworden. Weniger Marktteilnehmer bedeutet weniger Chance dafür, dass die Preise in einer relativ engen Schwankungsbreite bleiben, weil man nicht genug Käufer und Verkäufer sich gleichzeitig zusammenfinden. Also es ist ein sehr, sehr, sehr volatiler Markt. Es gab tatsächlich auch, wie Sie erwähnt haben, dieser Preisabsturz 12.000 auf $8.000. Da gab es einen Tag, das war der größte Preisrücksetzer prozentual gesehen. Das waren, glaube ich, 19% seit 60 Jahren. Also ein Markt, der außer Rand und Band ist. Aber nochmal zusammenfassend, warum ist der Preis so stark angestiegen? Das hängt wirklich mit den Ernteausfällen zusammen, hauptsächlich witterungsbedingt. Und das ist mangelndes Angebot. Die Nachfrage ist immer noch da. Das bedeutet, dass die Preise dann auch weiterhin jetzt noch auf hohem Niveau sind.
Ja, ist denn Kakao überhaupt was vielleicht für den Privatanleger? Und wenn ja, wie investiert man da überhaupt? Ich ziehe ja nicht den Kakao palettenweise aus dem Supermarkt raus.
Ja, das ist richtig. Natürlich schön, aber so eine Kakaobohne selbst, die nützt einem ja auch nichts. Die muss dann erst nochmal richtig veredelt werden. Für Privatanleger würde ich eigentlich eher abraten. Einerseits ist es sehr schwer, jetzt aus diesem Markt oder aus diesen Marktbewegungen Nutzen zu ziehen. Terminmärkte, haben wir gesagt, die Preisschwankungen sind enorm, sollten für die meisten Privatanleger auch eh jetzt kein Thema sein. Was ganz spannend war, dass wir jetzt im Frühjahr, tatsächlich hat der Elfenbeinküste auch eine Staatsanleihe rausgegeben, die auf Euro denominiert ist. Man hat also da kein Währungsrisiko, und das hat gerade die Elfenbeinküste konnte dies machen, weil die Einnahmen aus dem Kakaoverkauf so stark nach oben gezogen sind. Also um eine Zahl zu nennen, wenn der Kakaopreis sich um 10% erhöht, dann wächst die Handelsbilanz der Elfenbeinküste um 1,8%. Also es gibt dann sehr starke Korrelation. Jetzt hatte sich der Preis verdreifacht, also in der Elfenbeinküste einen Riesenüberschuss in der Handelsbilanz gehabt, und das hat dann auch ermöglicht, diese Euro-Bonds zu einer relativ hohen Verzinsung rauszugeben. Das wäre vielleicht etwas, worüber sehr, sehr, sehr risikoaffine Anleger nachdenken könnten, wobei das Risiko natürlich auch besteht, dass der Kakaopreis wieder runtergeht. In Kakao selbst investieren würde ich nicht raten. Da ist, wie gesagt, die Schwankung zu hoch, das Risiko ist viel zu hoch und da ist es schwer, sich jetzt auch über den langfristigen Zeithorizont da eine Meinung zu bilden. Die Preise werden wahrscheinlich höher bleiben, als sie es in den letzten Jahren gewesen sind, aber ob die auf dem derzeitigen Niveau haltbar sind, das halte ich doch für sehr fraglich.
Und jetzt noch die Frage, Herr Blumroth, die wahrscheinlich viele am meisten noch interessiert. Bei diesen ganzen Schwankungen, wird denn jetzt auch Schokolade teurer?
Ja, unangenehme Frage natürlich für die Süßmäuler unter uns. Für mich wäre eher Kaffee schlimm. Der Kaffeepreis ist dieses Jahr Gott sei Dank noch nicht so ganz stark angestiegen, aber als Kaffee-Junkie würde mich das mehr betreffen als Schokolade. Aber ich kenne auch viele Menschen, die jetzt sehr schokoladenaffin sind. Da kann man sagen, ja, es steht zu befürchten, dass Schokolade auf alle Fälle teurer wird. Es ist aber dann auch ein Problem für die Schokoladenfirmen selbst. Deswegen sind bei einigen Süßwarenherstellern auch die Aktienkurse in letzter Zeit eher ein bisschen nach unten gekommen, weil es fraglich ist, ob diese enormen Preissteigerungen der Rohware von Kakao, ob die jetzt über die Preise, die jetzt den Verbrauchern dann schlussendlich in Rechnung gestellt werden, weitergegeben werden können oder ob die Gewinnmarge der Unternehmen dann schrumpfen wird. Also ich vermute, dass diese Preissteigerungen nicht voll weitergegeben werden können, denn wenn eine Tafel Schokolade zwei oder dreimal so viel kostet, wie sie momentan im Supermarkt kostet, dann wird die Nachfrage wahrscheinlich zu stark zurückgehen. Aber leider kann ich den Süßmäulern unter uns, ich esse auch gerne mal so ein Stückchen, Riegelchen Schokolade, nicht allzu viel Hoffnung machen, dass wir da sinkende Preise sehen, sondern moderat steigende Preise ist etwas, womit wir durchaus wohl leben müssen.
Ja, ich würde das dann auch als ein gutes Investment sehen. Kommen wir mal zu Gold. Wir haben ja im April das neue Allzeithoch von $2.400 pro Feinunze gesehen und wir halten uns knapp darunter jetzt schon eine ganze Weile wieder. Was stützt denn den Preis zurzeit?
Ja, genau. Also erstmal mit der Schokolade, das wird dann vielleicht zu Hüftgold, wäre eine ganz gute Überleitung gewesen. Zu viel Schokolade gibt dann das Gold auf den Hüften, wenn ich so an mir runterschaue. Aber Goldpreis selbst, ja, spannende Geschichte. Ich hätte jetzt schon mal vermutet, dass wir eine Phase sehen, wo Gewinnmitnahmen reinkommen, wo jetzt Marktkorrektur kommt, so eine Konsolidierungsphase, die wir jetzt haben. Wir hatten diese Rallye hoch gehabt auf über $2.400 die Unze. Der Preis ist mal kurz zwischenzeitlich unter 2.300 gefallen, aber im Großen und Ganzen halten wir uns jetzt seit 4 Wochen irgendwo zwischen $2.300 und $2.400 die Unze. Was ich jetzt persönlich schon recht erstaunlich finde, weil wir hatten auch Tage gehabt, da gingen zum Beispiel die Renditen in den USA stark hoch. Das ist ja meistens eher negativ für Gold. Je höher die Renditen, desto nachteiliger für Gold, was ja keine Zinsen und Dividenden bringt. Aber der Goldpreis hat das einfach weggeatmet und ist auf dem hohen Niveau geblieben. Ich denke mal, dass einfach diese Faktoren, die wir sonst immer genannt haben in den letzten Malen, dass die weiterhin aktiv sind, dass die Nachfrage in Asien ist hoch, die Notenbanken kaufen weiterhin Gold. Allgemein ist jetzt Gold auf dem Schirm auch vieler Investoren und Anleger. Es kommen tatsächlich sehr, sehr, sehr viel mehr Anfragen, als wir das früher gehabt haben. Jetzt nur nach dem Motto, die Hosse nährt die Hosse. Die Anleger und Investoren sehen, auf dem Markt tut sich was. Der Goldpreis hält sich jetzt relativ stabil auf einem sehr hohen Niveau. Und dann beginnt man wahrscheinlich viele Anleger beginnen zu überlegen, ist Gold ein Investment wert oder nicht? Und einige scheinen zu der Überzeugung zu kommen, dass es ein Investment wert ist. Was vielleicht noch dazu kommt, so der Schlusssatz dazu, die haben jetzt ein paar Notenbanken, Schweiz, Schweden, schon gesehen, die Leitzinsen gesenkt haben. Die EZB wird es wahrscheinlich Anfang Juni machen. Die US-Notenbank FED wahrscheinlich später erst im Jahr, September, Dezember, vielleicht auch gar nicht in diesem Jahr, aber Zinssenkungen werden irgendwann kommen. Und das spricht dann dafür, dass der Goldpreis dann auch weiterhin Unterstützung findet, weil einfach ein niedrigeres Zinsniveau, egal ob es jetzt nun in 2, 3 oder 4 Monaten kommt, das ist etwas, was dem Goldpreis weiter einen Rückenwind geben dürfte. Das antizipieren die Investoren und deswegen hält sich der Goldpreis momentan sehr stark.
Ich war vor kurzem auf der Investmesse in Stuttgart und da hatte Xetra Gold einen Mitarbeiter einfach mal im Bett liegen, nach dem Motto, mit Goldinvestment schläft man ruhig. Ist denn Gold ein Stabilitätsanker im Portfolio?
Ja, definitiv. Muss ja auch ein schöner Job gewesen sein, sich dann vielleicht 8 Stunden ins Bett zu legen. Also hätte ich gerne mal vielleicht mal einen Tag dort verbracht. Ja, ist definitiv ein Stabilitätsanker, kann man schon sagen. Es gibt auch verschiedene Studien, dazu, dass gewisse Anteil Gold im Portfolio, da reichen schon 5 bis 10%, dass es zum einen die Schwankungsintensität des Portfolios reduziert, also das ist ja das, was die meisten Anleger nicht mögen, wenn es stark rauf geht, runter, rauf, runter, hin und her. Und wenn man Gold hat, sagen wir, in einem sehr stark aktienlastigen Portfolio, dann reduziert der Goldpreis, reduziert Gold meistens die Schwankungsintensität dieses Portfolios, weil Aktien und Gold sich häufig in eine gegenteilige Richtung bewegen. Muss nicht sein, aber ist häufig so. Das Zweite ist auch, dass der Goldpreis meistens auch dann zulegen kann, wenn jetzt, sagen wir mal, andere Märkte unter Druck geraten. Das sieht man immer dann, wenn Rezessionen zum Beispiel kommen oder wenn Krisenszenarien auftreten, geopolitische Krisen, ob es nun ein Covid war, die große Finanzkrise, der Goldpreis setzt vielleicht jetzt mal kurz zurück, aber wenn man Schwäche an anderen Märkten sieht, gerade in Aktienmärkten, wenn die Korrekturen dort kommen, die Rücksetzer, dann profitiert meistens der Goldpreis davon, weil viele Anleger dann auch so eine Art sicheren Hafen in Anführungszeichen suchen, in dem man das Geld parken kann. Und deswegen kann man mit Gold besser schlafen im Portfolio, als wenn man kein Gold drin hat. Das ist definitiv richtig. Es ist jetzt nicht so, dass Goldpreis nur eine Richtung nach oben kennt. Also wer mal so einen Chart über die letzten 20 Jahre anschaut, der sieht, es gab auch derbe Rückschläge, es gab auch Jahre, wo der Goldpreis sich wirklich nur seitwärts bewegt hat. Aber wenn man das Ganze längerfristig betrachtet und wie gesagt, das Ganze in einem Gesamtkontext sieht, in einem großen Portfolio, dann ist der Goldpreis auf alle Fälle dazu geeignet, ein valides, flauschiges Ruhekissen zu sein.
Das heißt, wäre jetzt auch bei diesen Höchstständen noch ein Einstieg möglich? Und wenn ja, dann lieber physisch oder als ETF, ETC wie Xetra Gold?
Ja, ist natürlich so ein bisschen immer psychologisch schwierig, bei Höchstständen einzusteigen, weil man denkt, dann warte ich auf eine Korrektur, auf einen Rücksetzer. Ich würde nicht ausschließen, dass wir auch noch einen Rücksetzer sehen. Das hängt natürlich sehr stark von den Daten ab, die wir in den USA sehen. Wenn da jetzt irgendwann mal wieder Verbraucherpreise rauskommen, die höher sind oder die PCE-Kernrate ist, die Rate, auf die die US-Notenbank schaut, kommt Ende Mai raus. Wenn da jetzt Daten rauskommen, die unerfreulich hoch wären, würde das wahrscheinlich für einen kurzfristigen Rücksetzer für Gold sorgen. Aber im Großen und Ganzen denke ich mal, ja, mittelfristig spricht weiter einiges für weiter steigende Goldpreise. Wenn man jetzt einen mittel- bis langfristigen Horizont hat, würde ich sagen, auf alle Fälle. Und dann kann man durchaus auch jetzt, zum jetzigen Zeitpunkt, in den Gold einsteigen. Man muss es ja nicht mit All-In gehen, wie der Pokerspieler sagen würde, sondern man kann es ja auch mit einem kleinen Teil dessen machen, was man überhaupt investieren möchte. Und wenn, dann würde ich das auf alle Fälle in ETFs oder ETCs machen, weil dort einfach die Liquidität groß ist. Man kann schnell kaufen, verkaufen. Man hat sehr, sehr geringe Kosten, keine Aufbewahrungskosten. Also für mich der klare Favorit.
Jetzt gab es die Woche auch die Nachricht, dass die USA chinesische Produkte mit Zöllen belegen wollen, darunter zum Beispiel E-Autos, Chips, etliche Rohstoffe. Wird das dann auch Auswirkungen auf den Rohstoffmarkt haben?
Eher geringe, würde ich sagen. Es gibt Stahl und Aluminium fallen so als Rohstoffe auf, natürlich eventuell auch die anderen Produkte, die jetzt mit Zöllen belegt worden sind. Aber im Großen und Ganzen ist es so, dass eigentlich der Anteil von Stahl und Aluminium, der jetzt aus China in die USA hinein importiert wurde, relativ gering ist. Es ist nicht total insignifikant, aber ist etwas sowas in den USA selbst, wird das die Preise sicherlich für viele Güter verteuern. Also es ist eine inflationstreibende Entscheidung, die Zölle darauf zu erhöhen, weil einfach die Herstellung von Stahl und Aluminium in den USA wesentlich teurer ist als in China selbst. Also für die USA bedeutet das steigende Preise für diejenigen, die dort Stahl oder Aluminium zur Herstellung von anderen Produkten brauchen, ob es nun Autos sind oder irgendwelche Anlagen, irgendwas in dieser Form, also alles, was mit Industrie zu tun hat, das dürfte dann unter Preissteigerungen leiden. Generell ist es aber vielleicht eher ein Nullsummenspiel, weil das chinesische Stahl, Aluminium, es ist wie gesagt nicht so viel, das wird in andere Teile der Welt wandern, in den USA wird halt das Ganze dann selbst produzieren, Stahl und Aluminium. Es ist nicht auszuschließen, dass dann China diese Produkte, diese Rohstoffe dann eher Richtung Eurozone oder Richtung Asien exportieren wird, was dann dort die Preise unter Druck setzen dürfte, weil dann, wie gesagt, auch billiger Stahl oder Aluminium aus China in die Eurozone reinkommt, beziehungsweise vielleicht auch in andere asiatische oder auch afrikanische Staaten. Also im globalen Maßstab ist betrachtet es eher Nullsummenspiel. In den USA dürfen sich Stahl, Aluminium verteuern, weil die jetzt dann in Pennsylvania oder in Michigan hergestellt werden, anstatt dass sie aus China importiert werden. Aber in anderen Teilen der Erde, denke ich mal, dürfte das jetzt keine Preistreiber für die Rohstoffe selbst sein, sondern eher relativ neutral, solange es in dem Ausmaß bleibt, in dem das jetzt gerade beschlossen wurde.
Sagt Michael Blumenroth, Rohstoffanalyst von der Deutschen Bank, heute aus Dresden zugeschaltet. Dankeschön für Ihre Expertise wieder.
Gerne, ich danke Ihnen, Herr Koch.
Das war der Rohstofftalk für diesen Monat, liebe Zuschauer. Dankeschön für Ihr Interesse, alles Gute und bis zum nächsten Mal.
Und wenn euch diese Sendung gefallen hat, dann abonniert gerne den Podcast von Inside Wirtschaft und gebt uns ein Like.